Auch ich darf euch heute Morgen sehr herzlich begrüßen, ob ihr nun hier seid oder ob ihr hinter euren Bildschirmen sitzt, in der Stube daheim, im Wohnzimmer. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch diesen Gottesdienst feiern darf und auch heute Morgen ein Wort mit euch teilen darf. Ich würde gern zu Beginn ein kurzes Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst, in dem wir deine Gegenwart wissen und erleben dürfen. Danken dir, dass du schon gewirkt hast im Lobpreis, im Gebet. Wir danken dir, dass du uns verbindest über die Distanzen, auch über die Technik, vor allem aber durch deinen Geist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du mit uns in ein neues Jahr gegangen bist, dass du mit uns auch in eine neue Woche gehst und dass du dich uns zusprichst, auch durch dein Wort. Und so beten wir jetzt, dass du Reden und Hören segnest. Amen. Wenn ich schon so zu Beginn des neuen Jahres mit euch diesen Gottesdienst erleben darf, dann ist es mir ein Anliegen, mit euch über die Jahreslosung für 2021 zu reden. Ist mir immer zu Beginn eines Jahres ein Anliegen, weil ich das wertvoll finde, diese Jahreslosungen, die viele Christen international verbinden. Und allein das ist schon wertvoll. Man weiß sich in diesem Wort mit vielen Christen verbunden. Aber es ist so ein Wort, das man durch das Jahr mitnimmt, das einen begleitet, an dem man buchstabieren kann, von Silvester zu Silvester. Und so wünsche ich mir, dass wir auch heute dieses Wort für 2021 ganz bewusst mitnehmen. Aus Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Bevor wir aber uns mehr mit der nächsten oder mit der aktuellen Jahreslosung beschäftigen, ist mir auch eine kurze Rückblende wichtig auf 2020. Ich weiß nicht, ob ihr im letzten Jahr mit der Jahreslosung bewusst gelebt habt, ob ihr sie noch abrufen könnt. Ich habe das Gefühl, dass uns die irgendwie gegeben worden ist, passend für 2020. Und das war Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und die beiden Jahreslosungen im Dialog miteinander, im Vergleich miteinander, sind mir aufgefallen, die repräsentieren eigentlich das, was wir auch heute beginnen, nämlich die internationale Gebetswoche. Auch als Gemeinde wollen wir diese Woche im Gebet gestalten und erleben. Und die Jahreslosungen vom letzten Jahr und diesem Jahr sind eigentlich miteinander wie so ein Gebet. Denn die Jahreslosung letztes Jahr war ein Wort an Jesus. Die Jahreslosung dieses Jahres ist ein Wort von Jesus. Und genau das ist Gebet. Dass wir Jesus reden hören, denn Beten lebt vom Hören sehr stark. Aber auch, dass wir uns Jesus mitteilen. Auf jeden Fall richtet uns Gebet aus auf Jesus, so wie auch diese beiden Jahreslosungen sich an Jesus festmachen. Ein Wort an ihn, ein Wort von ihm. Letztes Jahr übrigens ein sehr ehrliches Wort und das ist auch Gebet, dass wir vor Jesus sehr, sehr echt und sehr ehrlich sein können. Wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Jahreslosung 2020 uns gegeben worden ist für ein Jahr der Krise, ein Ausnahmejahr, wie es das geworden ist. Ich glaube, sagt dieser verzweifelte Vater in Markus 9 zu Jesus, aber dann setzt er fort, hilf meinem Unglauben. Und ich frage mich, wie oft wir im letzten Jahr uns auch in diesem Wechselbad der Gefühle und des Glaubens und des Unglaubens erlebt haben. Bei all dem Frust, bei all der Sorge, bei all den Themen rund um Corona und all das, was damit verbunden ist. Vielleicht Frust über Maßnahmen, über die Politik, vielleicht auch Frust über Gott. Wir waren vielleicht hin und her gerissen zwischen Glaube und Unglaube, aber ich wünsche mir auch, dass wir im letzten Jahr immer wieder den Weg gefunden haben zu Jesus. Diesen Fokus mittendrin auf ihn, so wie dieser verzweifelte Vater in Markus 9, der eben im Blick auf seinen kranken Sohn gesagt hat, Jesus, Kyrie eleison, erbarme dich unser. hat dieser Vater in seiner Verzweiflung gerufen. Und ich glaube, das ist ein Ruf, mit dem man sich im letzten Jahr oft eins gemacht hat. Gott, erbarme dich. Hier in Markus 9 eine erbärmliche Not, der Jesus begegnet und Jesus kommt, er hilft, er richtet auf, er heilt. Und das ist wunderbar. Übrigens, am Ende von Markus 9, das ganze Kapitel, in dem die Jahreslosung 2020 eingebettet war, mündet mit Gebet. Denn Jesus sagt, so eine Krankheit kann nur überwunden werden durch Beten. Und Beten ist keine Methode. Beten ist das Bekenntnis zu einer totalen Abhängigkeit von Gott. Das ist Gebet. Und so war das auch letztes Jahr Ausdruck dieser Jahreslosung. Und das führt uns auch schon unmittelbar hinein in das Wort dieses Jahres. Es geht sozusagen nahtlos weiter. Denn der Jesus, der letztes Jahr uns zugesprochen hat, sich unser zu erbarmen, sagt uns dieses Jahr, seid barmherzig. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Und somit starten wir in unsere Gedanken über die Jahreslosung für 2021. Wir werden viel Möglichkeit haben, uns in diesem Jahr durch dieses Wort durchzubuchstabieren. Barmherzigkeit ist das Stichwort. Barmherzigkeit ist ein Wort, das uns mit der Jahreslosung durch das Jahr begleiten darf. Und die Frage ist, was ist Barmherzigkeit und wie lebt sie sich? Und wir werden dem etwas nachgehen, gerade auch im Blick auf den Kontext, in dem wir dieses Wort finden, in Lukas Kapitel 6. Wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, ich mache euch Mut, sie auch bewusst aufzuschlagen, in diesen Kontext hineinzuschauen. Und wir werden auch aus diesem Kapitel Lukas 6 heraus das eine oder andere Wort in der Heiligen Schrift anschauen. Und ich werde uns ein paar Stichworte geben, ein paar Spuren legen für dieses Jahr, aber ich kann bei weitem nicht alles öffnen, was dieses Wort uns eigentlich gibt. Da lade ich uns ein, in diesem Jahr noch viel, viel mehr dazu zu entdecken. Aber zunächst einmal, wir finden hier also in Lukas 6, Vers 36 dieses Wort, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Im Lateinischen gibt es ein wunderschönes Wort hinter unserem deutschen Begriff Barmherzigkeit. Misericordias. Misericordias ist das lateinische Wort, an das unser deutscher Begriff angelehnt ist. Und Misericordias meint das Herz, das man hat für die Misere oder für die Not anderer Menschen. Ein Herz haben für die Misere anderer Menschen. Das bedeutet Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist die Antwort der Liebe auf die Not dieser Welt, auf Elend, auf Leiden, auf Verhältnisse, die nach Erbarmen und nach Hilfe rufen. Und zwar unabhängig davon, ob jemand für das Elend selbst Verantwortung trägt oder ob sich mein Einsatz der Barmherzigkeit für mich selber lohnen wird. Und wir können sehr praktisch werden, wenn es um Barmherzigkeit geht, aber bevor wir über die Werke der Barmherzigkeit reden können, wie auch Jesus das hier im Kapitel sehr praktisch tut, müssen wir zunächst über das Wesen der Barmherzigkeit reden. Denn die Werke der Barmherzigkeit wachsen heraus aus dem Wesen. Barmherzigkeit ist zuallererst eine Haltung. Zuallererst eine Herzenshaltung, bevor sie dann zu einer Handlung wird. Aus einer barmherzigen Grundhaltung heraus wächst konkretes Helfen. Ja, Barmherzigkeit ist Herzenssache und sie beginnt damit, dass mich Not nicht kalt lässt, dass mich das Elend von Menschen zutiefst berührt. Ich leide mit. Und ich spüre dieses Mitleiden sozusagen mitunter auch körperlich. Ob sich das ausdrückt durch Tränen oder auch vielleicht, indem ich förmlich aufstöhnen muss, weil ich das Leid anderer Menschen schier nicht ertragen kann. Das alles steckt in diesem Wort Barmherzigkeit. Es ist etwas, was man zutiefst körperlich empfindet. Es tut mir weh. Misericordias. Mein Herz empfindet Mitleid mit der Misere anderer Menschen. Und aus dieser Empfindung heraus, aus dieser Herzenshaltung heraus folgen dann sehr konkrete Schritte. Und da wird Jesus hier sehr praktisch, indem er davon redet, dass man Menschen die Kleidung gibt, die sie brauchen. Indem er davon redet, dass man Menschen auch die Bitte um finanzielle Hilfe nicht abschlägt, die sie nötig haben. Und Jesus nimmt nur zwei Beispiele, Finanzen und Kleidung, aber er meint damit das ganze Spektrum der Wohltätigkeit, der humanitären Hilfe, da bin ich überzeugt. Und in der christlichen Tradition spricht man von den sogenannten sieben Werken der Barmherzigkeit. Ob wir nun von sieben Werken reden, man kann auch mehr in der Schrift entdecken, oder ob man vielleicht nur von dem allerersten Werk der Barmherzigkeit redet. Und das, würde ich sagen, ist Gebet. Gebet ist das allererste Werk der Barmherzigkeit. Wie viele Werke auch immer, Jesus wird sehr praktisch und er sagt seinen Jüngern, an eurer Haltung und an dem, wie ihr mit der Not anderer Menschen umgeht, soll man euch erkennen als Christen. Das macht euch aus. Seid barmherzig. Aber Jesus macht dann auch sehr deutlich hier und sagt, seht zu, dass ihr eure Hilfe nicht abhängig davon macht, wem ihr helft. Macht eure Hilfe nicht abhängig von dem, wem ihr helft und was für euch dabei herauskommt, was ihr euch davon zurückerwarten könnt. Und er spricht von Freunden. Er sagt, es ist eine Sache, Freunden zu helfen, aber das dürft ihr noch lange nicht christlich nennen. Das macht jeder. Freunden hilft man, weil man irgendwann auch erwartet, dass die Freunde einem selber helfen. Er spricht von Freunden und sagt, Freunde, das ist nicht unbedingt christlich. Er spricht dann von den Fremden und er sagt, denen, die dir fremd sind, vielleicht sogar unsympathisch, die nicht zu dir gehören, denen sollst du auch helfen. Und dann wird es ganz spannend, weil er sagt, neben Freunden und neben den Fremden spricht er auch von den Feinden. Und er sagt, da zeigt sich wahre Barmherzigkeit. Sie macht nicht Halt vor denen, die mir das Leben schwer machen, die vielleicht sich selbst auch in diese Misere gebracht haben, die vielleicht sogar schuldig sind. Ich mache nicht Halt vor denen, die mir sehr feindselig gesonnen sind. Und genau hier wird es spannend mit der Barmherzigkeit. Weil Jesus sagt, hier zeigt sich das wahre Wesen der Barmherzigkeit. Sie macht nicht Halt vor denen, wo alles in mir sagt, denen helfe ich nicht. Da zeigt sich der wahre Spirit der Barmherzigkeit. Sie fragt nicht danach, wer meine Hilfe braucht, ob Freund, Fremder oder Feind. Sie fragt auch nicht, wer Schuld hat an der Misere oder ob sich meine Wohltätigkeit irgendwie für mich selber lohnt. Barmherzigkeit hilft einfach. Punkt. Das mit dem falschen Lohn unserer Mildtätigkeit, das können wir ja sehr gut. Wir helfen ja gerne und viel. Aber wisst ihr, dass vieles unserer Hilfe letztendlich auch auf der Grundlage beruht, dass wir uns dafür etwas zurückerwarten? Wir helfen oftmals, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Wir helfen oftmals, um irgendwo bei Leuten gut dazustehen. Das ist absolut nicht das, was Jesus meint. Das darf sich nicht christliche Barmherzigkeit nennen. Wenn ich dafür etwas zurückerwarte, das ist ein Motiv, das Jesus ausschließt. Jesus wird sehr schmerzlich konkret und das wird dann auch deutlich in den ein, zwei Versen nach der Jahreslosung, wo er dann Vers 36 fortsetzt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben, gebt, so wird euch gegeben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Jesus gibt vier Kommentare zur Jahreslosung. Zwei negative Beschreibungen, zwei positive. Und er beschreibt Barmherzigkeit zunächst mal als eine Herzenshaltung der Vergebung und der Versöhnung. Richtet nicht, verdammt nicht, sondern vergebt. Ja, Barmherzigkeit bedeutet, nicht zu richten, nicht über andere zu urteilen, nicht zu urteilen, ob er jetzt zu Recht leidet oder nicht, ob er mir gegenüber schuldig ist oder nicht. Das ist nicht das macht die Barmherzigkeit nicht. sondern Barmherzigkeit drückt sich positiv darin aus, dass ich vergebe und mich verschenke, wer immer mein Gegenüber ist. Und spätestens hier müssen wir stutzig werden. Denn wie ernst kann Jesus das meinen? Kennt er sich nicht aus in der menschlichen Natur? Weiß er nicht, dass das völlig gegen unsere Natur geht? Dass das in dieser Welt so gut wie nicht erfahrbar ist? Dass das einfach nicht das ist, was uns normal ist? Es wirkt fast, als ob Jesus hier so eine Utopie aufbaut. Eine Überforderung, könnte man auch sagen. Das ist doch etwas, was uns völlig gegen den Strich geht. Und weil das so ist und weil das tatsächlich für uns, aus uns heraus, eigentlich unmöglich ist, müssen wir den zweiten Teil der Jahreslosung an dieser Stelle anschauen. Auch wenn er hier als zweiter Teil kommt, muss dem zweiten Teil absolute Priorität zukommen. Denn wir haben es heute Morgen in der Einleitung hier schon gehört, vom Simon, von nichts kommt nichts. Woher bitte nährt sich diese Barmherzigkeit, die Jesus uns abfordert? Wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schlüssel hier. Das Maß aller Dinge ist Gott selbst. Übrigens spricht Matthäus an derselben Stelle in der Bergpredigt davon, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Hier der Lukas sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Was sie beide sagen ist, Gott ist das Maß. Gott ist das Maß der Barmherzigkeit, der Vollkommenheit. Und Barmherzigkeit, ihr Lieben, ist von ihrem Wesen her untrennbar mit Gott verbunden. Barmherzigkeit gehört zu Gott, sie ist Teil seiner Natur und sie gehört zu Gott, so wie seine Liebe und seine Gnade und seine Güte und Freundlichkeit auch. Letzte Woche, wenn ich recht informiert bin, habt ihr hier im Gottesdienst über Psalm 103 nachgedacht. Vers 3 zum Beispiel, barmherzig, da ist das Wort. Und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das alles gehört zusammen. Das macht alles sein Wesen aus. Barmherzigkeit ist nicht von dem Wesen Gottes zu lösen. Und deshalb eine ganz zentrale Erkenntnis hier im Blick auf Barmherzigkeit. Barmherzigkeit beginnt niemals mit dem Appell an unsere Nächstenliebe und unser Mitleid, sondern mit der Einsicht, dass wir selbst zu den Erbärmlichen gehören, die Hilfe nötig haben. Barmherzigkeit beginnt also nicht mit dem, was ich zu geben habe, sondern beginnt mit dem, was ich nötig habe, zu empfangen. Denn mein Vater ist barmherzig und ich brauche diesen barmherzigen Vater. Und das ist die Wurzel und die Quelle meiner eigenen Barmherzigkeit. Das heißt also, Jesus setzt Barmherzigkeit radikal, meine Barmherzigkeit, radikal ins Verhältnis zu Gott. Und er zeigt, dass sich alles an ihm ausrichtet. Und das ist ja spannend, weil wir uns bei Gott die Barmherzigkeit nie verdient haben, als Freunde sozusagen, als Kumpel Gott. Nein, nein. Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit nicht, weil wir ihm irgendwie als Freunde das mal irgendwann zurückgeben können oder weil wir ihm sympathisch sind, sondern es gibt nur einen Grund, warum Gott mir barmherzig ist. Obwohl ich ihm viele Gründe geliefert habe, mich zu richten und mich zu verdammen, mich allein zu lassen und mir nicht zu helfen. Es gibt nur einen Grund und das ist das Wesen Gottes. Gott kann nicht anders, als mir barmherzig zu sein. Und das, ihr Lieben, das verbindet sich mit dem Begriff eigentlich, der hinter diesem Wort steckt, den Jesus verwendet. Jesus spricht hier von Barmherzigkeit im Griechischen und nimmt einen Begriff, der anders ist als viele andere Begriffe, die er hätte nehmen können. Und wir finden dieses Wort Euktirmon, das Jesus verwendet, nur 7-mal im Neuen Testament. Und hinter diesem Begriff Euktirmon, Barmherzigkeit, den Jesus hier verwendet, da steckt das hebräische Wort Racham. Racham. Dieses griechische Wort übersetzt dieses hebräische Wort Racham. Und Racham ist das Wort, das das Alte Testament verwendet für die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist ein wunderschönes Wort. Racham ist zunächst mal ein körperlicher Begriff, weil Barmherzigkeit, habe ich gesagt, ist etwas, was man körperlich empfindet. Racham, wie viele andere hebräische Begriffe auch, greift ein Organ des Menschen auf, um etwas zu beschreiben, was wir empfinden. Racham bedeutet übersetzt einfach nur Mutterschoß oder Gebärmutter. Barmherzigkeit aus dem Hebräischen heraus ist die Gebärmutter, ist der Mutterschoß. Ihr Lieben, was ist das für ein Begriff? Racham ist der Ort unter dem Herzen einer Mutter, wo ein ungeborenes Kind seine Urgeborgenheit erlebt. Ist der Ort, wo das Kind ungeboren noch von der Mutter ernährt wird und sich unter diesen wunderbaren Verhältnissen bestmöglich entwickeln kann. Hier wird es vorbereitet auf seine allererste Krise und das ist seine Geburt. Hier wird es vorbereitet auf das Leben und die Erfahrungen, die das ungeborene Menschenkind im Racham der Mutter macht, werden ihn sein Leben lang begleiten, werden ihn prägen. Das ist das allererste, was ein Mensch erlebt, hier im Racham, dem Urort der Geborgenheit und der Fürsorge durch die Mutter. Racham, wenn du von der Mutter her denkst, macht sich vielmehr an dieser Mutter ja noch fest, deren einzige Bestimmung darin ist, diesem Menschenkind Leben zu geben, dieses Leben zu fördern, zu schützen und alles dafür zu investieren. Die Mutter hat eine Bestimmung und das ist das Wohlergehen des Kindes. Und dafür zahlt die Mutter einen hohen Preis. Sie leidet für das Kind, sie leidet mit dem Kind während der Geburt, aber auch schon vorher und nachher. Das macht die Mutter aus. Sie zahlt sozusagen mit ihrem Leben für das Kind. Racham spricht also von der Mütterlichkeit Gottes. Und so findet man das auch verwendet im Jesaja 49. Ein Kapitel, auf das wir nachher nochmal zurückkommen, aber das hat mich auch in meiner persönlichen Bibellese die letzten Wochen getroffen, begeistert. Kapitel 49 im Jesaja-Propheten, Kapitel 49, Vers 13. Jesaja 49, 13. Kann auch eine Frau oder eine Mutter ihr Kindlein oder besser übersetzt ihren Säugling vergessen, dass sie sich nicht Racham erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und da wird das Wort Racham verbunden mit diesem Bild der Mutter. Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen, sagt Gott. Gott macht sich also als der Erbarmer eins mit diesem Bild der Mutter. Und wenn der Säugling schreit, dann gehen alle mütterlichen Instinkte los. Das könnt ihr mir glauben. Alles in der Mutter drängt danach, das Kind zu stillen, zu trösten, es zu wärmen, ihm gut zuzusprechen. Das meint Barmherzigkeit. Es ist dieses Drängen, helfen zu wollen, aus einem mütterlichen Instinkt heraus, einer Fürsorge heraus. Barmherzigkeit ist die Haltung und Reaktion einer Mutter der absoluten Schutzbedürftigkeit und Abhängigkeit ihres Säuglings gegenüber. Die Mutter kann nicht aus ihrer Haut. Das ist ihr Wesen. Dafür hat sie sich zu sehr eins gemacht mit diesem Säugling, mit diesem Menschenkind. Dafür sind sie zu sehr verbunden. Und ihr Lieben, dieses Bild verwendet Gott, wenn er sich selbst als Erbarmer vorstellt. Racham ist das Wort, das Jesus hier aufgreift und das diesen Hintergrund hat. Spannend ist aber jetzt, dass Jesus ja sagt, dass diese Mütterlichkeit Gottes dem himmlischen Vater zugeordnet wird. Euer Vater im Himmel hat all diese Mütterlichkeit zu bieten, die ihr braucht. In Gott verbindet sich alle Väterlichkeit und Mütterlichkeit, die wir brauchen. Und das finde ich wunderschön. Wir könnten das für uns selbst durchgehen, was brauchen wir von einem Vater, was brauchen wir von einer Mutter. Beides verbindet sich in Gott. Ist vielleicht gerade deshalb so wertvoll auch, weil wir mehr gewohnt sind, von Gott als Vater zu reden und zu denken, als Mutter. Ihr Lieben, Gott ist uns auch alles, was uns eine Mutter je sein kann. Und er vergleicht sich mit einer Mutter. Das finde ich sehr schön. Aber dann sind wir doch diese Säuglinge. Dann sind wir doch diese Kinder, die absolut bedürftig sind und die abhängig sind von diesem Gott von Anfang an. Und am Anfang komplett abhängig. Und je älter wir werden, ihr Lieben, wie ein Säugling, wachsen wir in die Reife, und die Berufung eines jeden Menschen ist, dass er selber dahin wächst, dass er anderen diesen Schutz weitergeben kann. Dass er anderen diese Fürsorge zuteilwerden lassen kann. Wir wachsen in der Eigenverantwortung, das, was wir von der Mutter empfangen haben, mehr und mehr weiterzugeben. Und hier kommt eine nächste sprachliche Entdeckung rein, die ich in der Jahreslosung gemacht habe. Fast alle Übersetzungen sind sich einig, das zu übersetzen mit seid barmherzig. Und trotzdem ist ein Konsens da bei den Auslegern, dass das Wort seid eigentlich übersetzt werden müsste mit werdet. Das ist ginomai im Griechischen, das ist ein Wort, das eigentlich einen Werdeprozess beschreibt. Jesus sagt also, ihr müsst werden, was ihr sein sollt. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist ein Wachstumsprozess, so wie ein kleines Kind geboren wird, zunächst mal völlig abhängig ist, aber es soll werden zu einer Person, die anderen, das ist, was ihr, der Vater und die Mutter war. Finde ich wunderschön. Jesus sagt also, lasst euch hineinnehmen in einen Wachstumsprozess, auch in diesem Jahr. Wachst in der Barmherzigkeit. Nehmt zu in dieser Eigenverantwortung, das, was ihr bekommen habt, weiterzugeben. Aber das beginnt natürlich damit, dass ihr nicht aufhört, abhängig zu bleiben, euch versorgen zu lassen, euch von der Mitmuttermilch sozusagen nähren zu lassen. Nährt euch von der Vergebung Gottes, ruht in dem Wissen, dass ihr bedingungslos geliebt seid. In dem Wissen, dass Gott euch nicht nach dem behandelt, wie ihr es verdient hättet, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Aber zu dem Maß, wie ihr das tut und von Gott euch nährt, von Gottes Barmherzigkeit lebt, um seine Hilfe immer neu bittet und sie erlebt, zu dem Maß werdet ihr auch wachsen in der Fähigkeit, anderen zu helfen. Man wird zunehmend die Eltern im Kind entdecken. Man wird zunehmend sagen, schaut mal, so sind die Christen, das lässt uns schließen auf ihren Vater, der sehr mütterlich ist. Also man wird zunehmend an euch erkennen, wie euer Vater ist, woher ihr kommt. Ihr kommt nicht von schlechten Eltern. Ihr werdet andere schützen und versorgen wollen. Ihr werdet anderen auf Augenhöhe begegnen und nicht von oben herab helfen. Ihr werdet vergeben, nicht richten oder verdammen. Ihr werdet nicht euch vorkommen wie die gütigen Wohltäter oder die Gutmenschen, sondern schlicht und einfach wie Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo sie selber Brot gefunden haben. Seid barmherzig, wie auch Gott euch barmherzig ist und war. Werdet eurem Vater immer ähnlicher. Ein wunderschöner Zuspruch, den wir haben in der Jahreslosung, verbunden mit einem enormen Anspruch. Aber unser Anspruch, barmherzig zu sein, lebt von dem Zuspruch, dass Gott uns barmherzig ist. Ich möchte eine Auswahl von diesen anderen 6 Stellen des Neuen Testamentes, wo dieses Wort auch vorkommt, mit euch teilen. Und lade euch ein, zunächst mal 2. Korinther 1, Vers 3 anzuschauen. 2. Korinther 1, Vers 3. Racham, dort übersetzt mit Euktirmon im Griechischen. 2. Korinther 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, Racham, wunderschön, Vater und Mütterlichkeit, und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Ihr Lieben, das ist Barmherzigkeit. Wir empfangen den Trost unseres Vaters, die Zusprache, das Aufrichten. Und weil wir das empfangen, können wir es weitergeben, sagt Paulus hier. Wunderschöne Auslegung zur Jahreslosung. 2. Korinther 1, Vers 3. Kolosser 3, Vers 12 greift dieses Wort auch auf. Kolosser 3, Vers 12, ein Wort an die Christen in ihrer Gemeinschaft miteinander. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen. Da wird Erbarmen nochmal verbunden mit einem Wort der Innereien, einem Erbarmen, das von innen her spürbar ist, sagt Paulus hier. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Also er sieht Erbarmen hier in der Familie der ganzen Begriffe gemeinsam. Und ertragt eine den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Und jetzt kommt der Schlüssel. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Gebt weiter das Cocktail an Liebe, an Erbarmen, an Vergebung, das ihr selbst von Gott bekommen habt. Gebt es weiter an andere. Und ein drittes Wort in dieser Auswahl ist Philipper. Philipper 2. Philipper 2, und da ist mir der Kontext besonders wichtig. Philipper 2, Vers 1, sagt Paulus, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Racham, Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid und so weiter und so fort. Und Vers 5 dann, seid unter euch gesinnt, so wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann kommt das Vorbild Jesu. Und was Paulus hier sagt ist, orientiert euch an Jesus, dann wisst ihr, wie eure Barmherzigkeit, euer Umgang mit anderen Menschen aussehen soll. Christus ist der Orientierungspunkt, das Vorbild für eure Barmherzigkeit. Wenn ihr weitere Stellen haben wollt, könnt ihr schauen, Römer 12, Vers 1, da wird aufgrund der Barmherzigkeit Gottes unsere Heiligkeit gefordert als Antwort. Also Römer 12, Vers 1 oder Philipper und Jakobus 5, Vers 11 noch. Jakobus 5, 11, weitere Worte zur Barmherzigkeit im Neuen Testament. Aber ich möchte diesen Kontext aus dem Philipper aufgreifen, der lässt mich nämlich zurückdenken zu dem schon erwähnten Kapitel 49 im Jesaja. Warum? Weil Gott sehr klar macht, dass unsere Barmherzigkeit sich einerseits am Vater orientiert, am Vater der Barmherzigkeit, aber dass dieser Vater seine Barmherzigkeit und seine Mütterlichkeit bewiesen hat, ihr einen Ausdruck gegeben hat in der Person von Jesus. Und das ist das, was Jesaja schon sieht in Kapitel 49. Und was mich da begeistert in Kapitel 49, das Jesaja-Propheten ist, dass wir da das Wort finden, was ich euch vorhin schon gelesen habe, in Vers 15, eben kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes, wo er von der Mütterlichkeit Gottes spricht, von seinem Erbarmen. Aber wenn wir dann in den Anfang des Kapitels hineinschauen, dann sehen wir etwas Spannendes. Denn dieses Kapitel, das redet über den sogenannten Knecht Gottes. Es ist ein Knecht-Gottes-Lied beim Propheten und es beschreibt Jesus. Und so beginnt es hier in Vers 1 und in Vers 5 lesen wir etwas Spannendes, weil dort genau dieses Bild Racham als Bild wieder vorkommt. Der Herr hat mich berufen, legt Jesaja sozusagen Jesus in den Mund, dem Messias. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Racham ist da, wo Jesus herkommt, ihr Lieben. Vers 5, und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Gott hat mich, sagt Jesus sozusagen durch den Propheten Jesaja, schon im Mutterleib versorgt, mich zur Geburt kommen lassen, mich zur Welt kommen lassen. Sprich, Jesus ist die Ausgeburt der Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit Gottes können wir nur verstehen, wenn wir Jesus sehen. Jesus, an Jesus macht sich alles fest, was es über Barmherzigkeit zu sagen gibt. Er ist das Urbild, er ist die menschgewordene Version der Mütterlichkeit Gottes, ihr Lieben. Das finde ich wunderbar und das in drei Punkten, in drei Arten. Drei Arten, warum wir die Barmherzigkeit Gottes an Jesus festmachen und erkennen. Das erste ist, wir sehen an Jesus, wie sich Barmherzigkeit lebt. Schau dir Jesus an in seinem Umgang mit Freunden, Fremden und Feinden. Dann weißt du, was er mit Barmherzigkeit meint. Bis dahin, dass er für seine Feinde betet. Jesus ist die Personifizierung der Barmherzigkeit. Okay, an Jesus sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Mit Jesus aber auch sehen wir, dass Gott den Preis seiner Barmherzigkeit zahlt. Mit Jesus sehen wir, dass der Vater seinen Preis zahlt, indem er seinen lieben Sohn gibt und das, was er zu richten hat, seinem Sohn gegenüber richtet. Das, was er zu verdammen hat, seinem Sohn zukommen lässt. Jesus trägt mein Richten und meine Verdammnis, meine Strafe. Wir sehen, dass Jesus derjenige ist, der den Preis verkörpert, den Gott in seiner Barmherzigkeit bereit ist zu zahlen. Das ist Liebe, das ist Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Barmherzigkeit des Vaters. Und das Dritte, wo wir in Jesus Barmherzigkeit verstehen, ist, dass Jesus der Einzige ist, der je Barmherzigkeit Gottes leben kann. Und das ist nur, wenn er durch uns sich ausdrücken darf, können wir Barmherzigkeit leben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, sagt Jesus. Und er meint damit, lasst mich durch euch barmherzig sein. Lasst mich für euch barmherzig sein. Lebt auf mich hin ausgerichtet, abhängig von mir, sagt Jesus, und lasst zu, dass ich mich ausdrücke durch euch, denn ihr könnt das gar nicht leisten, was ich von euch fordere. Der Einzige, der das je leisten kann und konnte, bin ich selber, sagt Jesus. Versucht es gar nicht erst aus eigener Kraft. Lass mich zu, sagt Jesus. Dafür bin ich gekommen, durch meinen Geist dich zu dieser absoluten Art der Barmherzigkeit zu befähigen. Tja, und wenn das Ganze jetzt so ein bisschen in die Zielgerade geht, dann kommen wir nochmal zurück zum Text in Lukas 6 und merken, dass wir natürlich jetzt auch in die Schule genommen werden und dass Jesus uns vor eine Wahl stellt. Noch einmal zu diesen Versen oder diesem Vers 37 als Kommentar zur Jahreslosung, wo Jesus jetzt sagt, ihr könnt so oder so handeln. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt werden. Vergebt, so wird euch vergeben und gebt, so wird euch auch gegeben. Aber Jesus sagt damit offenbar etwas und er sagt, dass meine Art, andere Menschen zu behandeln, unmittelbar verbunden ist mit der Art, wie Jesus mich behandelt. Da ist ein Rückschluss, sagt Jesus. Wenn ihr nicht barmherzig seid anderen gegenüber, dürft ihr keine Barmherzigkeit erwarten von Gott. Ja, was heißt das jetzt? Müssen wir uns jetzt unsere Barmherzigkeit doch wieder verdienen? Müssen wir uns die Liebe Gottes wieder erkaufen durch unsere barmherzigen Taten? Nein, Jesus sagt da, es ist eine Frage der Logik. Und er verbindet das auch mit einem Bild des Baumes am Ende von Kapitel 6, wo er sagt, an den Früchten soll man den Baum erkennen. An dem, wie ihr mit anderen Menschen umgeht, wird man sehen, wie weit ihr schon auch in der Barmherzigkeit Gottes lebt und von der Barmherzigkeit Gottes lebt. Wer andere unbarmherzig behandelt, zeigt, dass er noch keine Barmherzigkeit empfangen hat. Wer anderen nicht vergibt, zeigt damit, dass er hartherzig ist, auch Gott gegenüber, und noch keine Vergebung für sich nötig empfunden hat. Wer anderen nicht hilft, war nie an dem Punkt, wo er selber Hilfe brauchte und bekommen hat. Und Jesus ist da auch endet mit einer sehr warnenden und ernsten Note. Sagt Daniel, Das ist schon auch für dich ein Wachstumsprozess. Und Jesus sieht offenbar, dass ich auch im nächsten Jahr Möglichkeiten habe, nicht barmherzig zu sein, es nicht zu schaffen, an dem Ziel zu scheitern. Ergo, er will, dass ich wachse. Und deshalb heißt es für mich nicht, seid barmherzig, sondern werdet barmherzig. Wachst auch in diesem Jahr etwas mehr hinein in diese Barmherzigkeit. Wachst in eurer Abhängigkeit von Gott. Entdeckt mehr und mehr, wie sehr ihr ihn und seine Hilfe braucht. Und da komme ich jetzt zu der Frage, wie lernt sich das? Wie lernt sich Barmherzigkeit? Wie wird man barmherzig, ihr Lieben? Und das finde ich toll, das passt zusammen mit dem, was auch der Simon in der Einleitung schon aufgegriffen hat, dieses Training. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Trainieren in der Barmherzigkeit heißt, dass ich mich in diesem Jahr tagtäglich darin einübe, Gott nötig zu haben. In seiner Vergebung zu leben und zu baden. Mich zu nähren von seiner Hilfe. Mich wie ein Kind bei der Mutter anzulehnen und geborgen zu wissen, ihr Lieben. Und das ist eine Übung, weil wir in Zeiten wie diesen das oft nicht natürlich empfinden. Wir sind eingeladen, uns immer neu darin einzuüben, Gott zu brauchen. Und ihr Lieben, Barmherzigkeit lernt man durch Scheitern und durch große Not. Unbarmherzige Menschen offenbaren damit nur, dass sie selber nie für sich selbst gescheitert sind und Vergebung nötig hatten. Und wisst ihr, Krisen wollen uns barmherzig machen. Und deshalb will auch diese Zeit, in der wir leben, eine Einladung sein, dass wir darin wachsen. Ich habe das schon mal gesagt, Krisen machen entweder bitter or better. Krisen machen bitter oder besser oder barmherziger. Und die Frage ist, lasse ich zu, dass mich diese Verhältnisse, in denen wir gerade leben, bitter werden lassen oder machen sie mich barmherziger, weil ich umso mehr verstehe, dass alles von einem barmherzigen Vater abhängig ist. Und zu diesem Trainingsprogramm lade ich uns alle herzlich ein im Jahre 2021 und möchte noch schließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Wort schenkst zum neuen Jahr, diese Jahreslosung unter vielen anderen wertvollen Worten, die wir entdecken dürfen. Aber danke, dass dieses Wort so herausstechen darf, weil es uns mit vielen Christen weltweit verbindet. Und wir wollen es nehmen, wir wollen es hören und mitnehmen in dieses neue Jahr. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns zusprichst. Und dass du uns heute zunächst mal erinnerst an den unbändigen Zuspruch deiner eigenen Barmherzigkeit. Dass du uns erinnerst, wie barmherzig unser Vater im Himmel mit uns ist. Dass wir deshalb Christen sind. Dass wir deshalb im Glauben unterwegs sein dürfen, um Heil wissen dürfen, um Hoffnung wissen dürfen, weil wir einen barmherzigen Gott haben, der für uns ist, was Vater und Mutter uns nie sein können. Das Urbild von Vater und das Urbild von Mutter. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Zuspruch aber nicht nur mit Worten zusprichst, sondern dass du selber diesen Zuspruch verkörperst. Herr Jesus, du bist gekommen, um uns die Mütterlichkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes zu schenken, zu bringen. Wir sehen es in dir, Herr Jesus, und wir danken dir für dich selbst. Und wir danken dir für den Preis, den Gott mit dir gezahlt hat. Und wir danken dir für das Gericht, das du für mich getragen hast. Und ich danke dir dafür, dass, weil es dich gibt, Herr Jesus Christus, für mich nicht das Gericht und die Verdammnis und die Armut das letzte Wort haben muss, sondern die Hoffnung, die Vergebung und die Liebe. Und Herr Jesus, wenn du uns dann auch zusprichst, dass du von uns wünschst und erwartest, dass wir das weitergeben, so danken wir dir, dass du uns Mut machst, in dieses Training einzusteigen. Dass wir dieses Jahr wachsen dürfen in dieser Barmherzigkeit. Und wir bitten dich, dass du schenkst, dass die schwierigen Umstände nicht dazu dienen, mich bitter werden zu lassen, sondern mich barmherziger zu machen. Und Jesus, wir beten, dass du uns ein Herz gibst, das mit der Not und Misere anderer Menschen um uns herum mitleidet. Lass uns an dem erkennbar sein, wie wir mit der Not der Menschen um uns herum umgehen. Bewahre uns davor, dass wir kalt werden. Dass uns das egal ist, wie viele Menschen obdachlos auf der Straße leben und unter dem Lebensminimum leben müssen, auch in unserem Land. Herr Jesus, bewahre uns davor, dass wir hart werden. Lass uns wachsen in der Barmherzigkeit, auch in der ganz praktischen Dimension. Und wir möchten den ersten Schritt setzen, indem wir beten, Herr Jesus. So wecke in uns auch diese Woche, wenn wir in diese Gebetswoche einsteigen, wecke in uns deine Barmherzigkeit. Lass uns nicht einfach nur beten, weil man es tut. Lass uns mit Leidenschaft, mit Schmerzen für andere Menschen, für die Not dieser Welt einstehen vor dir als dankbaren und natürlichen Ausdruck unserer eigenen Barmherzigkeit und unserer Abhängigkeit von dir. Das beten wir, Herr Jesus, zu deiner Ehre und auch in deinem Namen. Amen.